Sommerpause steht an. Schaffen wir noch eine Predigt? Kriegen wir das noch hin? Oder seid ihr alle so erschöpft und sagt endlich, ich brauche mal Ruhe, lass mich mal in Ruhe, ich muss mal erst wieder erholen und vielleicht die ganzen Gedanken, die ganzen Impulse, die ich so empfangen habe in den letzten Monaten, auch einfach mal sammeln, einfach mal sacken lassen. Das ist ja auch die große Chance und herzliche Einladung. Die Predigten gibt es ja alle auch noch online auf YouTube. Ne? Das heißt, wenn ihr irgendwie mal eine verpasst habt oder sowas, jetzt die große Chance, in den nächsten 3 Wochen einiges aufzuholen und nachzuholen und wieder richtig reinzukommen. Und trotzdem finde ich es schön, dass ihr da seid. Also auch bei diesem warmen Wetter in der Sommerzeit ist es schön, dass der Saal einigermaßen voll ist, denn meiner Meinung nach, so gern ich die Technik mag und so großartig es finde, dass Menschen hier den Gottesdienst miterleben können, obwohl sie nicht live vor Ort sind, weil sie krank sind, weil sie vielleicht nicht mehr so gut zu Fuß sind oder auch einfach, weil sie manchmal auch Ruhe brauchen, was ich gut nachvollziehen kann. Aber ich glaube, der Segen liegt besonders darauf, wo wir auch zusammenkommen, wo wir uns miteinander dieser Gegenwart Gottes aussetzen und sagen, ja, du bist da. Und jetzt wollen wir von dir hören, jetzt wollen wir von dir empfangen. Wir erwarten was. Wir erwarten was von Gott an diesem Sonntag, dass er uns einen Impuls gibt, eine Begegnung schenkt miteinander, irgendetwas. Wir erwarten, dass er mich, dich, uns gebraucht, um andere zu segnen. Dass es einen Grund gibt, dass du heute hier bist. Und zwar nicht nur, damit du irgendwas mit nach Hause nehmen kannst, sondern damit diese Gemeinschaft hier, damit die anderen gesegnet werden, beschenkt und bereichert werden durch dich. Und deswegen ist es schade, dass wir Pause machen. Stimme ich zu. Nicht, weil wir nicht genug Input hätten, sondern weil wir diese Gemeinschaft brauchen. Aber umso mehr, lasst uns erholen, lasst uns mal in die Abgeschiedenheit gehen. Vielleicht macht ihr 3 Wochen Schweige oder sowas. Ich glaube, es ist richtig gut. Es lohnt sich, sowas mal zu machen. Ihr dürft das gestalten, eure Sommerpause, wie ihr wollt. Gibt auch andere Gemeinden, in Gambach zum Beispiel, sind einige da aus Gambach, 5 Kilometer weiter, könnt ihr sonntags in den Gottesdienst gehen oder auch mal in andere Gemeinden. Das erweitert auch den Horizont. Jetzt habe ich noch einmal was vorbereitet für uns. Und ich habe mich gefragt, was gebe ich euch noch mit? Was lasse ich noch so da vor der Sommerpause? Und dann fiel mir die Jahreslosung ein. Die Jahreslosung, die über diesem Jahr 2025 steht, die ausgesucht wurde und mit der wir ein bisschen ins Gespräch kommen können. Prüft alles und behaltet das Gute. Das ist die Jahreslosung, ganz einfach. Prüft alles und behaltet das Gute. Wer tiefer einsteigen will, Anfang des Jahres haben wir schon intensiver darüber gesprochen. Wie gesagt, abrufbar. Heute möchte ich einen Aspekt rausnehmen, der mir bei dieser Jahreslosung wichtig geworden ist, der gar nicht als Wort vorkommt. Oh, der Michael ist schnell. Ist gut, kannst weitermachen, alles prima. Nämlich der Aspekt der Wahrheit. Prüft alles, das Gute behaltet. Irgendwie geht es doch da auch um Wahrheit, oder? Prüfen hat ja was damit zu tun, mit richtig, falsch, in Anführungszeichen. Also zumindest unser Empfinden, oder? Wenn wir prüfen sollen, dann gibt es schwarz und weiß, gibt es richtig und falsch. Und wir müssen rausfinden, was das Richtige ist. Das Gute sollen wir behalten. Ja, was ist denn das Gute? Das Gute, das Wahre und das Schöne. Ne? Das ist so ein schöner Dreiklang von den Sachen, die sagen, ja, wenn die sich rauskristallisieren, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Dann, das ist das, was wir wollen. Das ist das, was wir uns wünschen. Und ich bin davon überzeugt, dass Wahrheit, erstmal ist ja nur ein Wort, ist nur ein Begriff, aber das, was dahinter steht, etwas ist, was ein unheimlicher Schatz in den Zeiten ist, in denen wir leben. Und in Zukunft auch noch mehr zu einer ganz wichtigen Ressource werden wird, wenn wir dieses Leben gestalten wollen. Was ist eigentlich Wahrheit? Ich beobachte meinen 8-Jährigen, wie er mit seinen Schulkameraden Sammelkarten tauscht. Es ist völlig egal, ob das Pokémon ist oder Fußballkarten oder Ninjago oder was auch immer man so tauschen kann. Die wichtigste Frage ist die echt oder fake? Ist das jetzt eine echte Karte oder ist das eine gefälschte, ja, eine Fake-Karte? Aber du merkst dabei, das wird alles eingeteilt in diese 2 Kategorien. Das heißt aber nicht, nur weil die eine fake ist, dass ich die jetzt in den Müll werfe und nicht mehr sammle, weil die vielleicht für mich nicht so wertvoll ist. Nee, das spielt eigentlich gar keine Rolle mehr. Es ist einfach eine andere Art Karte sozusagen. Es gibt die echten und es gibt die Fake-Karten. Und ich kann beide sammeln und es ist okay. Und ich finde, es spiegelt so ein bisschen was wider, wie unsere Welt so tickt. Es gibt das Echte und es gibt das, was irgendwie anders produziert ist. Und es ist okay. Und ich stehe heute nicht da, um das zu werten. Ich bin manchmal erschrocken drüber. Ne? Also als hier Donald Trump zum ersten Mal Präsident wurde und mit seinen alternativen Fakten anfing, da haben alle gedacht, oh, jetzt wird es ganz schlimm mit unserer Welt, weil gibt es das Wahre überhaupt noch? Gibt es die Fakten, zählen die überhaupt noch was? Oder was ist denn wahr? Was macht denn Wahrheit aus? Ja, ich sehe das Internet ist voll von Videos, die täuschend echt sind. Mit Menschen, die da was gesagt haben auf diesem Video, was sie eigentlich nie gesagt haben. Und du weißt manchmal gar nicht mehr genau, ist das jetzt echt oder ist es fake? Es ist falsch. Es ist einfach von irgendjemandem gut erstellt. Ich sehe Menschen, die haben einen eigenen YouTube-Kanal mit eigenen Liedern mittlerweile. Mit Musikvideos. Und ich denke, ja, die Person kennst du doch. Die kann doch gar nicht, also, die kann doch gar so keine Lieder komponieren. Wie geht das? Das sind auf einmal Musiker und das ist okay, das ist anerkannt, obwohl du eigentlich das Gefühl hast, nee, warte mal, das kann doch gar nicht sein. Und es steht nebeneinander. Und es ist in unserer Gesellschaft okay, dass es nebeneinander steht. Und ich sage jetzt auch nicht, nee, das darf nicht so sein, wir müssen alle Fälschungen ausmerzen. Prüft alles, das Gute behaltet. Bedeutet das für uns, dass wir jetzt losgehen als die großen Schiedsrichter und alles, was irgendwie nicht echt ist, mit Stempel aufdrücken, dass es erkennbar wird? Oder bedeutet es für uns, die wir mit dem Heiligen Geist in Kontakt stehen, gefüllt sind im besten Fall, dass Wahrheit ein neues Qualitätsmerkmal wird, was uns Christen ein Stück weit auch besonders ausmacht und auszeichnet in dieser Welt? Weil Wahrheit auf einmal wieder relevant wird, weil Wahrheit nicht überall an der Straßenecke zu finden ist, sondern etwas ganz Besonderes, ein kostbares Gut wird. Ja, nicht mehr seltene Erden irgendwann, sondern Wahrheit. Ich habe euch mal so ein paar Zitate mitgebracht zu der Frage, was ist eigentlich Wahrheit? ChatGPT, damit fangen wir an. Wahrheit ist die Übereinstimmung einer Aussage, Wahrnehmung, Überzeugung mit der Wirklichkeit. Sagen, ja, okay. Ne? Also das ist das, was jetzt allgemein so als Definition, könnte man sagen, angebracht wird. Eine Übereinstimmung, eine Aussage, Wahrnehmung, eine Überzeugung mit der Wirklichkeit. Wirklichkeit. Cooles Wort, ne? Was ist denn Wirklichkeit? Da fängt es ja auch schon wieder an. Da ist schon wieder viel Interpretationsspielraum drin. Jeder hat so seine eigene Wirklichkeit, oder? Was macht denn etwas wirklich? Nächste Zitat. Michel Foucault, so heißt er. Foucault. Wahrheit ist ein System von Ausschlussverfahren. Ja, jetzt sind wir ganz, ganz nah an dem Wissenschaftlichen dran. Und das hat ja auch was. Ne? Also ich prüfe etwas, ich setze eine These auf, dann gucke ich, ob das passt und ob es funktioniert, ob es dem übereinstimmt oder ob es nicht übereinstimmt. Ich schließe etwas aus. Ist das Wahrheit? Oder vielleicht müssten wir fragen, ist das die ganze Wahrheit? Noch ein Zitat. Paul Watzlawick, der große Kommunikationsguru sozusagen. Wahr ist nicht, was A sagt, sondern was B versteht. Ja, auch was Wahres dran, oder? Oder auch Carl Gustav Jung, noch ein bisschen mehr in die Psychologie rein. Wahrheit ist, was wirkt. Wahrheit ist, was wirkt. Wer entscheidet? Wer definiert oder was definiert Wahrheit? Sind es die richtigen Personen? Wenn die richtige Person das sagt, also die Experten, dann wird es schon richtig sein. Dann wird es schon wahr sein. Oder ist es doch eher, wenn alle es sagen oder wenn die Mehrheit es sagt, ja, der Konsens, dann wird es schon wahr und richtig sein. Oder ist es eher dieses, naja, wenn es sich richtig anfühlt, dann ist es richtig. Also sind es eher die Emotionen, die definieren, was wahr ist. Oder ist es dann doch die Theorie? Ne? Also, wenn es logisch klingt, wenn es irgendwie logisch nachvollziehbar ist in der Theorie, dann wird es wahr sein. Ein schwieriges Thema. Worauf will ich hinaus? Lasst uns mal ein bisschen weiter gucken. Ich nehme eine Bibelstelle, an der wir uns ein bisschen langhangeln, aus dem Johannesevangelium. Johannes 8, Verse 31 und 32. Da geht es um Jesus. Und zu den Juden, die nun an ihn glaubten, sagte Jesus, wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wahrhaft meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wahrhaft meine Jünger. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Dreimal kommt hier das gleiche Wort vor. Aletheia. Wahrhaft, Wahrheit, Wahrheit. Dreimal in diesem Kontext, wo Jesus hier über Wahrheit spricht mit dem gleichen Wort. Geh ruhig nochmal zurück. Da gucken wir gleich nochmal drauf, weil ich wollte noch oben sagen, zu wem sagt Jesus das denn? Zu den Juden. Zu denen, die aus einem gewissen Kulturkreis kamen, die ein, wie er selber auch, ein Verständnis von Wahrheit hatten. Und deswegen will ich gleich, wenn wir uns mit Aletheia, das ist das Wort, jetzt darfst du es gerne einblenden, mal angucken, auch die Frage stellen, was ist denn eigentlich dieser Kontext? Was bedeutet denn dieses Wort Wahrheit in dem Umfeld, in dem Kulturkreis, in dem Denken von Jesus und derer, denen ihr dieses Wort oder dieses dreimalige Wahrheit sagt? Aletheia, griechisch A, ist eine Verneinung, ein Nicht sozusagen. Und Lethe bedeutet sowas wie Vergessen, Verborgenheit. Also man könnte übersetzen, die Unverborgenheit, das Nicht-Vergessen. Das ist das, was in diesem Wort für Wahrheit drinsteckt. Unverborgen und nicht vergessen. Aletheia ist das, was ans Licht tritt und nicht verborgen bleibt. Johannes, der das Evangelium geschrieben hat, der spricht an einigen Stellen über diese Wahrheit. Und für ihn kriegt dieser Wahrheitsbegriff eine neue Dimension. Es ist eben nicht nur eine faktische Wahrheit. Es geht nicht um Fakten. Es geht nicht um feststehende Begriffe, sondern es geht um göttliche, offenbarte Wahrheit in der Person Jesus Christus. Darum geht es ihm, zu sagen, Gott selbst ist diese Wahrheit und er ist in Jesus Christus auf diese Erde gekommen. Aber lasst uns jetzt nochmal schauen vom Verständnis des Alten Testaments her, was Wahrheit bedeutet. Da gibt es ein hebräisches Äquivalent sozusagen zu diesem Wort, das ist jetzt hier die Klammer verrutscht irgendwo, Emet ist das hebräische Wort dafür. Und wir machen die nächste Folie gleich, ich wollte euch nochmal zeigen. Das ist eigentlich das, was dahinter steckt. Im Alten Testament des Judentums ist Wahrheit eben kein abstrakter Begriff. Es ist nicht irgendein Ideal, was oben hängt, an dem sich alle orientieren, sondern es bedeutet Treue, Zuverlässigkeit und gelebte Gottesbeziehung. Treue, Zuverlässigkeit und gelebte Gottesbeziehung. Wahrheit ist etwas, das man lebt, nicht etwas, das man denkt oder sagt. Wahrheit ist etwas Gelebtes. Wahrheit ist nicht nur eine Überzeugung. Wahrheit ist nicht nur Theorie. Wahrheit ist auch nicht nur Emotion. Sondern Wahrheit ist Alltagsleben. Wahrheit ist ein Lebenskonzept, könnte man fast sagen, die aus einer direkten Beziehung von Gott herkommt. Wahrheit ist im biblischen Kontext oft eine Beziehungsqualität, kein abstraktes Faktenkriterium. Zwei Beispiele. König David hat Psalmen geschrieben. Zum Beispiel schreibt er Psalm 25, Vers 5, führe mich und lehre mich, nach deiner Wahrheit zu leben, denn du bist der Gott, der mich rettet. Auf dich hoffe ich zu jeder Zeit. Leite mich, führe mich, lehre mich, nach deiner Wahrheit zu leben. Denn darin, du Gott, bist die Wahrheit. Du Gott bist der, der Wahrheit hat. Und darin ist für mich Rettung und darin ist für mich Hoffnung. Unabhängig der äußeren Umstände. Unabhängig, was sonst so passiert. Unabhängig, was alle anderen sagen. Oder Psalm 86, Vers 11, kennt ihr vielleicht den Vers, manch einer. Herr, zeige mir den richtigen Weg, damit ich nach deiner Wahrheit lebe. Gib mir das Verlangen ins Herz, dich zu ehren. Wahrheit. Und eigentlich genau diesen Kontext, dieses Verständnis greift Jesus auf, wenn er sagt, wenn ihr mir folgt, wenn ihr meinem Wort bleibt, wenn ihr an mir dran bleibt, an dem geschriebenen Wort, was damals noch nicht sein Wort in diesem Fall war, weil das Neue Testament lag noch nicht vor, aber wenn ihr an diesem offenbarten Wort Gottes, in Bibel und in Gebet, wenn ihr an mir bleibt, wenn ihr in mir bleibt, wie die Rebe am Weinstock, dann seid ihr wahrhaft die Jünger, dann seid ihr an der Wahrheit dran. Dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und diese Wahrheit wird euch dann freimachen. Und deswegen sagt Jesus dann auch in Johannes Kapitel 14, Vers 6, ich bin der Weg, antwortet Jesus, ich bin die Wahrheit
und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Da steckt diese Wahrheit drin und gleichzeitig merkt man aber, dass Weg und Leben zu dieser Wahrheit dazugehören. Ich habe mich früher schon manchmal gefragt, was ist das für ein Dreiklang? Weg, Wahrheit, Leben. Das ist so, das eine ist, okay, das, was ich gehen muss. Das andere ist das, was ich verstehen muss oder was ich irgendwie erkennen muss. Und das Leben, das ist dann das, was mir geschenkt wird. Und ich glaube, so lässt sich dieses Wort nicht zerteilen in irgendwelche drei Teile, sondern es gehört zusammen. Die Wahrheit ist ein Weg. Die Wahrheit ist ein Weg. Die Wahrheit ist Leben. Und die Wahrheit führt aber auch auf diesen Weg und sie führt wieder zum Leben. Und auf dem Weg finde ich Wahrheit. Und das Leben ist die Wahrheit, weil sie die Beziehung zu Gott ist. Die drei Begriffe hängen ganz eng, sind ganz eng verwoben miteinander. Die kann ich gar nicht auseinandernehmen. Aber Jesus ist der Schlüssel. Er sagt, ich bin das Wort Gottes. Ich bin Gott selbst personifiziert. Und ich komme zu dir und ich begleite dich. Und ich werde für dich zu Weg, Wahrheit und Leben. Ihr werdet die Wahrheit erkennen, sagt Jesus weiter. Ihr werdet erkennen. Lasst uns auch das Erkennen noch mal ganz kurz angucken. Ginosko heißt das griechische Wort für erkennen, was da steht. Aber wie es so oft im Griechischen ist, es gibt nicht nur ein Wort im Griechischen, was man mit erkennen übersetzen könnte. Dieses Wort hat einen besonderen Aspekt des Erkennens. Es ist eben nicht einfach nur im Sinne von gedanklich verstehen, intellektuell in irgendeiner Weise begreifen, dann hätte Johannes wahrscheinlich ein anderes Wort verwendet, wenn er das sagen wollte. Nein, es geht hier um Erfahrung, um ein Erkennen aus dem Leben heraus, mit einem relational-prozesshaften Aspekt. Relational, also in Relation miteinander, in Begegnung miteinander, aus der Beziehung miteinander. Prozesshaft, also etwas, was wachsen kann. Etwas, was sich auf dem Weg ergibt, im Unterwegssein mit diesem Gott, sich, würde ich sagen, irgendwie entsteht. Was kommt aus der Beziehung heraus? Erkennung. Das gleiche Wort steckt übrigens in einem anderen Vers im Johannesevangelium, Johannes 10, Vers 14 und 15. Ich bin der gute Hirte, sagt Jesus. Ich kenne, ginosko, meine Schafe und sie kennen mich. So wie mein Vater mich kennt und ich den Vater. Sie kennen mich und hören meine Stimme, sagt Jesus in diesem Kontext. Das ist das Erkennen, das ist ginosko, was es meint. Ihr werdet nicht die Wahrheit verstehen. Das ist nicht das, was Jesus sagen möchte. Wenn ihr in meine Bibel lest, dann werdet ihr die Wahrheit verstehen und werdet Bücher schreiben und werdet in dieser Gesellschaft auftreten und allen die Meinung sagen, weil ihr es richtig verstanden habt. Sondern das, was Jesus sagt, ist, ihr werdet eine Beziehung haben. Ihr werdet meine Stimme kennen. Ihr werdet meinen Herzschlag spüren. Ihr werdet meine Gesichtszüge wahrnehmen und lesen können. Also das, was kennen, wenn wir uns kennen, wenn wir uns nahestehen, wenn du einen Menschen kennst, dann muss der manchmal gar nichts sagen, um dass du weißt, um was es gerade geht. Eine intime, tiefe Beziehung. Das meint Ginosko, das meint Erkennen. Ihr werdet die Wahrheit erkennen, ihr werdet mit dieser Wahrheit leben, ihr werdet vertraut sein mit dieser Wahrheit. Sie wird euch ein Stück weit prägen und von innen heraus bestimmen. Albert Schweitzer, der Theologe, Arzt, Ethiker, wie man es sagen will, er hat dazu gesagt, Wahrheit ist nicht etwas, das man hat, sondern etwas, dem man folgt. Spannend, oder? In Bezug auf Jesus Christus macht das voll Sinn. Ich folge diesem Jesus, weil er ist die Wahrheit. Jetzt ist ein bisschen so die Frage, wie finden wir raus, was ist jetzt echt und was ist fake? Und es gibt eine Geistesgabe in der Bibel, die beschreibt, dass man etwas unterscheiden kann. Die Unterscheidung der Geister, so nennt sich das. Ja? Also die Unterscheidung, dass Gott dich inspiriert, dass du Dinge unterscheiden kannst. Ja, was denn unterscheiden kannst? Vielleicht die Wahrheit erkennen kannst. Es geht dazu, einen geht es darum, Gottes Wort, Gottes Weisung, Gottes Wahrheit von menschlichen Gedanken unterscheiden zu können. Und es geht auf der anderen Seite darum, Gottes guten Geist von irgendwelchen Fake-Geistern unterscheiden zu können. Also irgendwelchen, die irgendwelche Lügen auftischen, die eher so von der dunklen Seite der Macht sind. Jetzt ist das eine Gabe, die aufgezählt wird bei Paulus mit anderen Geistesgaben, wo Paulus deutlich macht, das ist sowas Spezielles. Ja, nicht jeder, schreibt Paulus ja auch. Also nicht jeder kriegt diese Gabe und nicht jeder hat die, aber im Miteinander tritt die zutage. Und ich glaube aber, wir leben in einer Zeit, wo wir Gott fragen sollten, ob er uns nicht diese Gabe schenken möchte. Ich meine, zu unterscheiden, wo Dinge herkommen, deutlich zu machen, von wo die Wahrheit kommt und was wirklich Wahrheit ist, ist etwas ganz Wichtiges für Gemeinde in Zukunft. Und ich bin davon überzeugt, dass es manche Leute gibt, die diese Gabe ganz speziell bekommen, in einem besonderen Maß das auch haben. Aber ich bin auch davon überzeugt, dass das Thema, was dahinter steht, etwas ist, nach dem wir uns alle ausstrecken sollten. In 1. Johannes 4, Vers 1 schreibt Johannes nämlich, ihr prüft alles. Und das ist das gleiche Wort, das Paulus verwendet, wie bei dieser Geistesgabe der Unterscheidung der Geister. Es ist das gleiche Wort zu sagen, ihr alle prüft, streckt euch danach aus. Nicht jeder wird das in diesem Maß bekommen vielleicht, aber wir alle haben die Aufgabe zu prüfen. Oder aber auch in Hebräerbrief Kapitel 5, da steht Folgendes. Feste Nahrung dagegen ist für die Menschen, die erwachsen und reif sind, die aufgrund ihrer Erfahrung gelernt haben, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Das gleiche Wort im Griechischen steht hier in diesem Kontext wieder drin, wie das, was Paulus gebraucht bei dieser Gabe der Unterscheidung der Geister. Also, und das ist nicht etwas für ganz Spezielle, das ist nicht was für die Profis. Ja? Also so ungefähr, okay, ja, ich bin auch bei der Babynahrung. Nein, die Schreiber des Neuen Testaments sagen, ihr sollt euch danach ausstrecken, reif zu werden im Glauben. Ihr sollt euch danach ausstrecken, zu wachsen, um selber mündig zu werden. Um einen eigenen Glauben zu entwickeln, um eine Festigkeit zu entwickeln, um nicht darauf zu warten, dass der Pastor hier vorne euch seiner Meinung nach erzählt, was richtig und gut und nicht so gut ist, sondern um selber in dieser Beziehung zu leben, um selber an diese Wahrheit Gottes anknüpfen zu können, um selber prüfen zu können und entscheiden zu können in eurem ganz normalen Alltagsleben. Das ist das Ziel von dem, was die Schreiber des Neuen Testaments schreiben. Und deswegen sind wir alle auch gerufen, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Und diese Fähigkeit, etwas ist eher so eine Begleiterscheinung des geistlichen Erwachsenwerdens. Ich meine, es ist Zeit, dass wir geistlich erwachsen werden, dass wir diese Fähigkeit haben. Deswegen dürfen wir trotzdem für diese Geistesgabe beten. Vielleicht kriegt manche einer das auch noch ganz besonders. Aber auch da Vorsicht. Ne? Denn die Frage ist, um was geht es denn dabei, wenn wir Gut und Böse unterscheiden dürfen? Ich hatte mal ein Gespräch mit jemandem, was so ein bisschen auch kritisch war, sage ich mal so, wo wir unterschiedlicher Meinung waren, wie man mit Dingen umgeht und vorgeht. Und dann wurde mir gesagt, du, ich habe die Gabe der Geisterunterscheidung, von dir lasse ich mir gar nichts sagen. Ja, also kann man auch damit umgehen. Ja? Ich bezweifle allerdings, dass das die Art und Weise ist, die Paulus und die Jesus sich gedacht haben, als sie die Gaben zugeteilt haben, beziehungsweise darüber gesprochen haben. Um was geht's? Um was geht es eigentlich? Und das führt mich zu meinem letzten Gedanken. Ich habe gesagt, wer an mir bleibt, der hat wahrhaft mein Jünger sein. Wir haben gesagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen, oder hat Jesus gesagt. Und das dritte ist, und die Wahrheit wird euch frei machen. Und das ist mein letzter Gedanke, Freiheit. Die Wahrheit wird euch frei machen. Es geht meines Erachtens nach um diese Freiheit. Wahrheit befreit. Wahrheit befreit, das ist Ziel und Wirkung. Wahrheit will in die Freiheit führen. Es ist eben kein Machtinstrument. Wissen ist Macht, sagt man ja so schön. Ja, genauso geht mir da an vielen Stellen, wird damit umgegangen. Ich verschaffe mir einen Vorteil gegenüber anderen, weil ich etwas erkannt habe, was die anderen nicht wissen. Und das nutze ich aus. Da schöffle ich Geld mit oder was auch immer. da übe ich Macht aus, da stelle ich mich über andere. Das ist die Art und Weise, wie unsere Gesellschaft, wie unsere Welt funktioniert. Aber das ist nicht das, um was es geht, wenn Jesus von Wahrheit spricht. Wahrheit will in die Freiheit führen. Wahrheit will befreien. Wahrheit hat eine befreiende Wirkung, wenn sie echt ist. Wahrheit ist das Ende der Suche. Hey, wir sind in dieser Welt alle auf der Suche, oder? Wir haben alle unsere Pünktchen und unsere gefühlt leeren Taschen mit dabei. Und, oh, da ist eine Tasche, die ist leer, die muss ich gefüllt kriegen. Da muss was rein, da muss ich irgendwas machen. Wir suchen nach dem, was unsere Taschen, unsere Lebenstaschen voll macht, wo wir das Gefühl haben, ja, das ist gut. Und ganz ehrlich, auch die wir schon ganz lange mit Jesus Christus leben und den Heiligen Geist haben, wir haben auch immer wieder diese Täschchen dabei. Ich weiß nicht, ob ihr das merkt, aber das kommt immer wieder, dass die da sind und du denkst, oh, hier ist doch wieder so eine leere Tasche da. Da muss ich doch jetzt was suchen, mit dem ich das voll mache, um Erfüllung zu erlangen, um irgendwie gefüllt zu sein. Wahrheit ist das Ende der Suche. Jesus Christus ist das Ende der Suche. Wenn er mit seinem Geist dich ganz erfüllt, wenn er wirklich drin ist und da ist und du ihm immer mehr ihn wachsen lässt in dir, dann hört die Suche irgendwann auf. Dann bist du nicht mehr getrieben. Dann musst du dich nicht um dich kümmern und Angst haben, dass es nicht genug ist. Angst haben, zu kurz zu kommen. Sondern dann darfst du frei sein. Frei sein von diesem Getriebensein, frei von dieser Suche. Wahrheit ist das Ende von Abhängigkeit. Boah, das ist ein ganz krasses Thema, ne? Also Abhängigkeit, wir sind alle in irgendwelchen Abhängigkeiten, aber es gibt halt die sehr zerstörerischen, die uns kaputt machen, die Süchte, die uns einengen, die uns und unser Umfeld kaputt machen. Und es gibt welche, die fallen nicht so auf, weil sie nicht ganz so destruktiv sind. Ja, aber gut sind sie deswegen auch nicht. Wir haben diese Abhängigkeiten. Und ganz oft ist es ja auch bei Suchterkrankungen, ist es ja auch so, wenn die Wahrheit erstmal auf dem Tisch liegt, wenn es erstmal aus dem Verborgenen herauskommt, dann ist die Chance deutlich größer, dass ich was ändern kann daran. Wenn die Wahrheit nicht auf den Tisch kommt, dann ändert sich meistens gar nichts. Jesus Christus will das Ende unserer Abhängigkeit sein. Weil er uns nicht versklavt. Wir sollen uns von ihm abhängig machen, in Anführungszeichen, im Vertrauen auf ihn leben. Und darin dürfen wir Freiheit erfahren und nicht wie bei all den anderen Süchten, die wir in dieser Welt haben, wo wir abhängig sind von unterschiedlichsten Dingen, dass es eben nicht in die Freiheit führt, ganz im Gegenteil, dass es immer enger wird und immer gebundener wird. Vertrauen. Vertrauen ist für mich so ein Thema. Und ich habe noch eine letzte Bibelstelle für euch mitgebracht. Da sagt Jesus auch wieder im Johannesevangelium, nur wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich frei. Nur wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich frei. Jesus ist die Wahrheit. Er ist der Weg und er ist das Leben. Und ich lade euch ein, mal noch ein bisschen die Wahrheit sacken zu lassen. Und auch wenn ihr die ganzen Debatten im Fernsehen oder im Internet oder wo auch immer seht, wo wir ein Stück weit dazu animiert werden, uns zu positionieren, um richtig und falsch zu kämpfen und irgendwie mit unseren Worten und unseren Taten aufzustehen. Denkt mal ganz kurz drüber nach über die Frage, Jesus, du bist die Wahrheit. Wie bist du unterwegs? Wie kann ich Wahrheit leben, ohne einstimmen zu müssen in diese Faktenwahrheit oder in diese Fake-Wahrheit oder was auch immer diese Gesellschaft da mit sich bringt, sondern wie kann ich an der Wahrheit dranbleiben? Wie kann durch mich deine Wahrheit in diese Welt hineinkommen. Ich möchte schließen mit einer etwas leichteren Geschichte. Letzte Woche hatten wir hier die Möglichkeit, dass Leute nach vorne kommen konnten, ein bisschen erzählen, was sie so in der Woche erlebt hatten. Und es kamen so viele, deswegen habe ich nichts erzählt, aber ich hätte auch eine Geschichte gehabt. Und ich dachte, die platziere ich jetzt heute mal, weil ich die irgendwie auch schön finde. Die hat so ein bisschen was mit Wahrheit zu tun, aber die hat was mit Vertrauen zu tun. Wir waren vorletzte Woche in der Heimat von meiner Frau, weil ihre Oma verstorben war. Und wir waren auf der Beerdigung. Der Papa hatte dann noch Geburtstag in der Woche. Es war viel hoch und runter, viel hin und her, was wir gemacht haben. Und an dem Tag dieser Trauerfeier haben wir uns dann mit den Schwiegereltern getroffen, meine Frau noch gearbeitet hat, und sind dann mit ihrem Auto zum Friedhof gefahren. Und ich bin gefahren und ich kann mich noch erinnern, ich hatte meine Beerdigungskleidung an und hatte meinen Geldbeutel dabei und der war so dick und ich hatte den hinten in der Hose drin und bin gelaufen und dachte, oh, das stört mich aber irgendwie. Habe aber nicht weiter darüber nachgedacht. Dann kommen wir am Friedhof an, ich steige aus dem Auto aus und dann denke ich, ich hatte doch einen Geldbeutel dabei vorhin. Das ist komisch. Wo ist denn dieser Geldbeutel jetzt hin? Hab so im Auto ein bisschen geguckt, wo ich den so üblicherweise hinlegen würde. Lag er nicht. War meine logische Schlussfolgerung. Naja, der hat mich vorhin gestört. Ich habe den bei den Schwiegereltern im Haus rausgenommen, habe den irgendwo hingelegt. Da würde er jetzt sein. Also sind wir auf die Beerdigung, haben die Trauerfeier gemacht. Danach noch zu Kaffee. Ich habe noch gewitzelt und gesagt, oh, ich kann heute nicht zahlen. Ich habe kein Geld dabei. Und später dann, ein paar Stunden später, sind wir dann wieder in dem Haus. Und irgendwann fällt mir ein, Mensch, guck doch mal, wo der Geldbeutel liegt. Und dann fange ich an zu suchen und zu suchen und zu suchen. Und er ist nicht mehr da. Er ist nicht auffindbar. Und dann habe ich meinen Grips zusammengenommen. Ich weiß doch, was war es. Ich weiß, ich hatte ihn hier schon. Ich habe es gespürt. Ich weiß, ich bin da unten ins Auto gestiegen, bin am Friedhof ausgestiegen und da hatte ich ihn nicht mehr. Also es gibt eigentlich nur eine Möglichkeit, der muss im Auto sein. Also das Auto nochmal auf den Kopf gestellt, von oben bis unten. Nichts da. Kein Geldbeutel da. Und nachdem die Suche irgendwann sehr verzweifelt war, wir sogar nochmal zum Friedhof gefahren sind und wieder zurück, war da klar, okay, jetzt rufe ich mal bei der Polizei an, ob den irgendjemand gefunden hat. Bei der Polizei angerufen, nein, der Geldbeutel ist nicht gefunden worden. Gut, nächster Schritt, Karten sperren. Und dann habe ich gemerkt, oh nee, jetzt fängst du, was da alles dranhängt, ne? An den ganzen Dingen, die da so an Karten und Ausweisen und alles, was da so in so einem Portemonnaie drin ist. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe gesagt, nee, jetzt suche ich mal Wahrheit, weil ich weiß, ich habe sie nicht. Ich finde keine Wahrheit gerade. Und dann habe ich gebetet. Habe ich vorher auch schon so Stoßgebete während dem Autofahren, habe ich auch schon gesprochen. Aber dann habe ich mir wirklich nochmal Zeit genommen, zurückgesucht und gesagt, Jesus, ich bin jetzt hier. Ich muss jetzt eine Entscheidung treffen. Entweder ich rufe jetzt bei der Bank an, ich lasse meine Karten sperren, ich gehe diesen Prozess jetzt an. Oder, weil ich bin mir sicher, es hat mir keiner geklaut. Oder es gibt noch einen anderen Weg, wo irgendwo dieses Portemonnaie sein könnte. Und dann dauert es einen Augenblick. Und dann schoss mir die Gemeinde durch den Kopf. Nee, eigentlich dieser Gedanke, warum habe ich in meinem Geldbeutel nirgendwo meine Handynummer stehen? Das war der Gedanke, der mir als erstes durch den Kopf schoss. Tragt ihr euch ein, es macht ja sehr viel Sinn, die im Geldbeutel drin zu haben. Und dann dachte ich, Mensch, aber ich habe eine Visitenkarte von der Gemeinde hier in meinem Geldbeutel drin. Und da steht die Telefonnummer der Gemeinde. Und wenn da jemand anruft, geht der Anrufbeantworter dran und ich kriege eine E-Mail geschickt, wo diese Ansage dann drauf ist. Und dann bin ich zu meinem Laptop gegangen und ich habe den Laptop aufgeklappt und da waren schon zwei Nachrichten da von Martin. Der Martin, Martin ist Rollerfahrer, aber nicht so der gewöhnliche Roller, sondern eher der so 30-Tonnen-Roller, wenn er vollgeladen ist. Der fährt nämlich einen Betonmischer. Und fährt da rund um Moosbach Beton, liefert er aus und der Martin sprach mir auf das Band, du, ich habe deinen Geldbeutel gefunden, willst du ihn wiederhaben? Und dann stellte sich heraus, dass ich diesen Geldbeutel aufs Autodach gelegt hatte und losgefahren bin. Und war schon wirklich einen Kilometer weg von diesem Haus, wo dieser Geldbeutel dann auf der Landstraße im Nirgendwo vom Dach gefallen ist. Und der Martin mit seinem Betonmischer hat mal die Straße gesperrt, hat die Bundesstraße mal kurz zugemacht, die Warnblinker angemacht, ist rausgegangen, hat das Kleingeld eingesammelt, was rausgefallen ist, und hat ihn mitgenommen. Sein Kollege sagte noch, werft ihn doch einfach irgendwo in den Briefkasten, das ist doch okay. Und er sagte, nee, ich nehme mich mit und daheim kümmere ich mich drum. Und dann hat er sich zu Hause hingesetzt und dann hat er die Nummer gefunden und dann hat er angerufen und dann das war so schön. Dann bin ich zu ihm gefahren und bin ihm begegnet und er wohnt im Wohnwagen. Es ist jetzt kein besonders reicher Mensch. Es ist keiner, der irgendwie jetzt da so nur so sprudelt von irgendwas, sondern der ganz einfach war. Ganz einfacher Mann, der in dieser Firma arbeitet. Und dann wollte ich ihm die 20 Euro, die noch drin waren an Bargeld, wollte ich ihm in die Hand drücken und sagte, nee, gib eine Spende an die Gemeinde, hat er gesagt. Und ich dachte, ey, wie schön, dass Gott auch da versorgt. Das war alles andere als selbstverständlich, dass der Typ wegen einem Geldbeutel auf der Bundesstraße stehen bleibt. War alles andere als selbstverständlich, dass der nicht einfach das Geld rausnimmt und das Ding in irgendeine Ecke pfeffert, sondern dass es dem wichtig war, das zurückzubringen. Mein Rollerfahrer Martin ist mir echt wichtig geworden. Ich habe echt ein Herz für ihn und ich bete gern für ihn, dass er diese Wahrheit erkennen darf. Aber was ich damit sagen möchte, ist Vertrauen in Gottes Wahrheit. Vertrauen in ihn, dass er einen Weg hat, wo wir manchmal gar keinen sehen. Und es gibt viel schlimmere Sachen, als den Geldbeutel zu verlieren. Das ist Kern. Und da halten wir diese Treue, da halten wir diese Zuverlässigkeit, dieses Festhalten an der Wahrheit. Wir haben einen großen Gott und er ist hier. Mit Gott ist alles möglich. Lass uns beten. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir, dass du der Weg, die Wahrheit und das Leben bist. Ich danke dir, dass du in unsere Welt gekommen bist und damit die Wahrheit in unserer Mitte aufgerichtet hast. Und ich danke dir, dass wir mit dieser Wahrheit leben dürfen. Und auch wenn es irgendwie auch schwer für uns zu begreifen ist, manchmal wäre so eine Definition im Lexikon wäre für uns einfacher zu verstehen, was Wahrheit ist. Und jetzt ist es Beziehung, Beziehung mit dir. Jesus, ich bete darum, dass du mich und jeden Einzelnen hier gebrauchst, um deine Wahrheit in dieser Welt sichtbar zu machen. Ich danke dir für den Martin, dass er ein Stück weit diese Wahrheit für mich sichtbar gemacht hat. Ich bitte dich, segne ihn dafür. Füll uns mit den Gaben, die du für uns hast. Herr, wenn es die Unterscheidung der Geister ist, dann teile es aus, weil wir es gebrauchen können in dieser Zeit. Wenn es andere Gaben sind, die du für uns hast, die deine Herrlichkeit und deine Größe und deine Macht widerspiegeln und dass es so viel wichtiger ist, an dir zu bleiben, als an allen möglichen anderen Dingen, an denen wir so festhalten können, dann teile sie aus. Ja, und wenn wir gefangen sind irgendwo, wenn uns irgendwas richtig gefangen hält, wenn wir abhängig sind von anderen Dingen, dann schenk deine Wahrheit, dass wir frei werden. Dann werde groß. Lass deine Wahrheit viel größer werden als diese Abhängigkeit in unserem Leben und in unseren Herzen. Jesus, alleine schaffen wir das nicht. Wir brauchen deinen Heiligen Geist und wir brauchen einander auf diesem Weg. Danke, dass du vorangehst, vorausgehst und wir dir folgen dürfen. Amen.